Jung Kapitel 15 bekennen, befassen. Und diejenigen, die eine Überschrift über die Bibelarbeit wünschen, das Ganze steht unter der Überschrift, dieses neue Leben ist ein beständiges, ein konstantes Leben. Ich bin, sagt Jesus Christus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, entfernt er. Und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringe. Ihr seid bereits rein infolge des Wortes, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir, so bleibe ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reichlich Frucht. Dagegen ohne mich könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie dann und wirft sie ins Feuer, da verbrennen sie. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um was ihr wollt, es wird euch zuteil werden. Dadurch ist mein Vater verherrlicht, dass ihr reichlich Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und damit in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit die Freude, wie ich sie habe, auch in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Amen. Ich weiß nicht, wie viele Bibelarbeiten oder Predigten ihr über diesen Text schon gehört habt. Es ist ja ein sehr bekannter Text. Und er ist mit Recht bekannt, er ist ein sehr wichtiger, ein sehr substanzieller Text. Und ich kann mir vorstellen, dass einige sagen, nun, da werde ich nicht mehr viel erwarten können heute Morgen. Da wird nicht viel Neues kommen. Ich weiß nicht, ob Neues kommt. Ich hoffe auch Neues, aber vielleicht auch Unterstreichung dessen, was ihr wisst, was euch aufgegangen ist. Ein beherrschender Ausdruck in diesem Text heißt Frucht. Damit möchte ich anfangen. Ich kann nicht auf alle Feinheiten dieses Textes jetzt eingehen, dafür reicht die Zeit nicht. Ich habe auch nicht die Absicht, ihn in seinen Details auszulegen, sondern ein paar Schneisen durch den Text zu schlagen. Frucht ist das, was Gott von uns möchte. Frucht ist das, wozu der Weinstock da ist. Der Weinstock ist keine Zierpflanze. Er ist nicht schön. Ich weiß nicht, ob ihr jemals in einem Weingarten wart oder auch nur hinter eurem Haus einen Weinstock habt. Meine Frau hat vor einer Reihe von Jahren irgendwo einen kleinen Weinstock bekommen und hat dann hinter unserem Haus, wo es eine Terrasse wird, Steine weggenommen, hat den eingepflanzt und dieser kleine Weinstock hat sich jetzt am ganzen Haus entlang gerankt, bringt uns also jedes Jahr sehr süße Früchte. Das ist für Hamburger Verhältnisse ganz auffällig. Ich habe früher immer gesagt, wenn ich einen Witz machen wollte, das gibt dann die Alsterleite. Also Alster ist ein Fluss in Hamburg und das wäre dann so ein heimisches Weinprodukt. Inzwischen könnte ich sagen, das kann ich mir vorstellen. Ist dann nur eine kleine Portion Wein, aber es ist ein wahrscheinlich sehr guter Wein. Aber noch einmal, der Weinstock ist keine schöne Pflanze, keine ansehnliche Pflanze. Vielleicht steht ihr manchmal vor einer alten Eiche oder auch wir probieren es weiter. Die Technik ist ein Geheimnis. Vielleicht steht er manchmal vor einer alleinstehenden alten Eiche oder Buche. Das kann ein mächtiger Baum geworden sein. So etwas, das man fast bestaunt. Vielleicht habt ihr einen Rosenstrauch gesehen und habt euch an der Schönheit der Farben gefreut. Vielleicht habt ihr den Duft genossen. Es gibt Pflanzen, die sind zwar nicht wunderschön, aber duften himmlisch. Es gibt Pflanzen, die sind, duften zwar nicht himmlisch, aber sind wunderschön, prachtvoll, verlockend. Der Weinstock ist ein unansehnliches Gewächs. Er ist eine Nutzpflanze und sein einziger Zweck ist, Frucht zu bringen für den Winzer. Ich hoffe, dass niemand jetzt beleidigt ist, wenn ich sage, wir sind in Gottes Augen keine ansehnlichen Pflanzen. Er bewundert uns nicht, er findet uns nicht ganz toll. Dass er uns liebt, ist etwas anderes. Aber wir sind für Gott dazu da, dass wir Frucht bringen. In diesem Sinne sind wir Christen Nutzpflanzen. Bitte spielt das jetzt nicht aus gegen andere Bilder. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass Gott nur bei uns auf Resultate guckt. Ich meine nichts Technisches. Gott guckt auf das, was in unserem Leben herauskommt für ihn. Was ihn erfreut, was ihm Ehre bereitet, was sein Reich voranbringt, was seine Absichten fördert. Damit habe ich immer noch nicht gesagt, was Frucht eigentlich meint. Und es ist sehr vernünftig und naheliegend, eine berühmte Stelle heranzuziehen, die Paulus formuliert hat im Galaterbrief, wo von der Frucht des Geistes die Rede ist. Ich rate davon ab. Es ist für die, die Bibelarbeiten machen, ich will mir mal diesen kleinen Schlenker erlauben, immer sehr wichtig, dass wenn wir einen Begriff klären wollen, wir in der Schrift bleiben, in der dieser Begriff steht, oder in der Schriftgruppe bleiben, zu der dieser Begriff gehört. Wenn wir einen paulinischen Begriff klären wollen, hat es keinen Sinn, zum Matthäusevangelium zu gehen und dort Antworten zu suchen oder bei Johannes fündig werden zu wollen, dann sollte man bei Paulus bleiben, in seinen Schriften. Und wenn man bei Johannes etwas findet, ist es sehr nützlich, eigentlich methodisch geboten für den professionellen Exegeten selbstverständlich, dass man dann auch die Antwort in der Schrift sucht, zu der dieser Begriff gehört, also in dem Falle bei Johannes. Und man wird auch fündig, und ich möchte mit euch zwei Stellen betrachten. Die erste steht im 4. Kapitel des Johannesevangeliums. Es geht also um die Frage, was meint Frucht? Johannesevangelium Kapitel 4, ab Vers 32 lesen wir Folgendes. Ab Vers 31. Inzwischen baten ihn seine Jünger: Meister, iss. Er antwortete ihnen: Aber ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nichts wisst. Da sagten die Jünger zueinander: Hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Das ist immer das berühmte johannäische Missverständnis. Das taucht an vielen Stellen auf. Die Menschen verstehen vordergründig, was Jesus hintergründig meint. Sie verstehen irdisch, was Jesus himmlisch meint. Da sagten die Jünger zueinander: Hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus erwiderte ihnen: Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollende. Sagt ihr nicht selbst: Es währt noch 4 Monate, bis die Ernte kommt? Nun sage ich euch: Lasst eure Augen ausschauen und seht die Felder an. Sie sind schon jetzt weiß zur Ernte. Nunmehr empfängt der Schnitter Lohn, und zwar dadurch, dass er, hier kommt der Begriff, Frucht sammelt zum ewigen Leben. Damit beide sich gemeinsam freuen, der Sämann und der Schnitter. Denn in diesem Fall trifft das Sprichwort zu: Ein anderer ist, der da sät, und ein anderer, der da erntet. Ich habe euch ausgesandt, um das zu ernten, wofür ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben die Arbeit geleistet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Auch hier möchte ich nicht den ganzen Text auslegen, sondern auf Folgendes hinweisen. Wenn man den Zusammenhang auf sich wirken lässt, ist ganz deutlich, was an dieser Stelle Frucht meint. Nämlich, dass Menschen für Gottes Reich gewonnen werden. An dieser Stelle ist Frucht eindeutig missionarisch gemeint. Und wenn Jesus in Johannes 15 sagt, dass wir viel Frucht bringen sollen, ist mit Sicherheit Frucht in diesem Sinne mitgemeint. Dass von uns etwas ausgeht, dass wir der Grund dafür sind, dass andere zu Jesus kommen. Und das steht hier nicht als Forderung. Frucht kann man nicht fordern, sondern als Ausdruck eines gesunden geistlichen Lebens. Missionarische Frucht. Dass die Gemeinde wächst, dass die Kirche wächst, dass Gottes Reich wächst. Und dann gibt es eine zweite berühmte Stelle in Kapitel 12, dort in Vers 24. Kapitel 12, dort in mit Vers 24. Es geht da um den Besuch der Griechen. Jesus ist dabei, Karriere zu machen. Das Ausland interessiert sich für ihn. Und Jesus reagiert wie so oft brüsk, vordergründig abweisend. Erst sagt er, die Stunde der Verherrlichung ist für den Menschensohn gekommen. Das klingt so, als wollte er sagen, endlich erkennt die Welt, wer ich wirklich bin, schon das Ausland kommt. Der nächste Satz macht aber klar, was er wirklich meint. Er sagt nämlich, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde hineinfällt und erstirbt, so bleibt es für sich allein, wenn es aber erstirbt, bringt es reiche Frucht. Damit weist Jesus auf seinen Tod hin. Er ist das Weizenkorn. Er ist zunächst einmal das Weizenkorn, das in die Erde fällt und erstirbt. Und aus dem Stamm des Kreuzes heraus wächst neues Leben. Ostern ist nicht in sich kraftvoll, sondern Ostern ist deswegen so wichtig, weil es das Ostern ist, das der Gekreuzigte erlebt. Erst muss das Weizenkorn sterben, erst muss es zunichte werden, erst muss es zerstört werden, erst muss es durch Todes-, durch Sterbesprozesse gehen, dann kommt das Neue. Und zwar ein reichliches Neues, bringt reiche Frucht. Und dann weitet Jesus das aus und macht es zu einem Gesetz für alle seine Jünger, nämlich im nächsten Vers, wer sein Leben liebt, verliert es, wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zu ewigem Leben bewahren. An dieser Stelle hat Frucht deutlich eine weitergehende Bedeutung. Es hat die Bedeutung, dass aus einem Leben neues Leben hervorkommt, so wie aus dem sterbenden Weizenkorn dann die Ehre hervorkommt. Und ich glaube, dass wenn wir Johannes 15 richtig deuten wollen, dann müssen wir jede eingeengte Bedeutung beiseite stellen. Wenn es um diese Frucht geht, dann geht es auch um das, was Paulus im Galaterbrief meint. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut und so weiter. Es geht um diese Haltungen, es geht um diese moralischen Veränderungen. Es geht auch um das, was Johannes 4 steht, nämlich um neue Menschen, die durch uns zu Jesus finden. Aber es geht noch viel umfassender darum, dass das Leben Jesu in uns sichtbar wird. Darf ich das wiederholen? In Johannes 15, wenn es dort um Frucht geht, geht es umfassend darum, dass das inwendige Leben Jesu an uns äußerlich sichtbar wird. Seine Liebe zu Gott sich in uns widerspiegelt. Sein Hass auf die Sünde bei uns vorzufinden ist. Seine Liebe zu den Menschen, zu den Verlorenen. Seine Art zu beten an uns sichtbar wird. Sein Eifer für das Reich an uns sichtbar wird. Dass alles, was Jesus ausmacht, an uns sichtbar wird. Dass wir Jesus ähnlich werden. Das ist die Frucht von Johannes 15. Damit ist unsere Bestimmung angegeben. Wir sollen sein Wesen, seine Liebe, seine Kraft, seine Ziele auf dieser Erde widerspiegeln. Ich sage nicht verwirklichen, sondern sein Leben in uns soll das hervorbringen. Ich glaube, ich hatte in der ersten Bibelarbeit ungefähr gesagt, alles Leben schafft sich einen ihm gemäßen Ausdruck. Die kleine Wühlmaus hat ein bestimmtes Leben und das drückt sich an bestimmten Verhaltensweisen aus. Die Katze hat ihr Leben und dieses Leben drückt sich in bestimmten Verhaltensweisen. Ich erinnere mich einmal, dass eine Katze einen kleinen Vogel packen wollte, der da unterm Auto entlang flog. Und ich, mein Mutterinstinkt meldete sich und ich dachte, ich muss diesen kleinen Vogel vor der bösen Katze schützen. Bis mir klar wurde, es gibt keine bösen Katzen. Es sei denn, wir haben sie neurotisiert, das gibt es wahrscheinlich schon. Manche Tiere lassen sich durch Menschen neurotisieren, Hunde zum Beispiel. Aber die Katze hat ein ihr eingepflanztes Wesen und das äußert sich. Und das zeigt sich unter anderem darin, dass sie Vögel jagt und Mäuse jagt. Das ist nicht das Böse in ihr, das ist ihr Katzenwesen. Alles Leben äußert sich in einer ihm gemäßen Art. Die Pflanzen äußern sich in dieser ihnen gemäßen Art. Und auch dieses neue Christusleben, das uns geschenkt ist, hat seine inneren Gesetzmäßigkeiten, die wollen raus, die wollen sich zeigen, die wollen sich entfalten in uns, an uns, durch uns. Das ist die Frucht, von der Jesus hier redet. Und jetzt kommt der zweite Punkt, und der ist vielen von euch schon mal aufgefallen, vermute ich, entweder beim eigenen Bibelstudium oder infolge einer Predigt oder Bibelarbeit. Wenn das so ist, wenn die Frucht eigentlich unsere Bestimmung beschreibt, dann wäre es doch folgerichtig, wenn Jesus sagen würde, bringt Frucht, bringt Frucht, bringt Frucht, bringt Frucht. Das sagt er aber nicht. Der Imperativ, der Appell in diesem Text, die Aufforderung in diesem Text lautet nicht, bringt Frucht, sondern, genau, das ist ja vielen schon mehr als einmal gesagt worden, aufgefallen, sie haben es halt auch selber schon in Bibelarbeiten oder Predigten geäußert, die Aufforderung hier heißt eben nicht, bringt Frucht, es ist eine indirekte Aufforderung, keine direkte. Bleibt in mir, dann müsst ihr, nein, dann werdet ihr Frucht bringen. Und was ich gerne heute etwas mehr mit euch betrachten möchte, und ich finde, darüber wird viel zu wenig gelehrt, was dieses Bleiben charakterisiert, was für dieses Bleiben typisch ist, wie man denn in Jesus bleibt. Denn das wird ja geradezu eingehämmert. Ich will es noch einmal vor eure Augen hinstellen. Bleibt in mir, so bleibe ich in euch. Wie die Rebe von sich selbst aus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr nicht Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reichlich Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen und wie die Rebe und verdorrt. Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, also es ist so, wie wenn uns etwas eingehämmert würde. Darauf kommt es an. Keine Anstrengung. Keine eigenen Versuche, diese Frucht durch geistliche Übungen zu provozieren oder zu produzieren, sondern eine Nähe zu Jesus, die ihm ermöglicht, durch uns hindurch sein Leben auszuwirken. Wie bleibt ein Christ in Christus? Es gibt ein paar Antworten, die liegen sozusagen auf der Oberfläche und die sind richtig, aber nicht ausreichend. Wie bleibst du in Jesus? Führe ein Gebetsleben. Stimmt. Lies in der Bibel. Stimmt. Suche Gemeinschaft mit anderen Christen. Stimmt. Lebe ein gehorsames Leben. Stimmt. Das sind keine falschen Antworten. Man kann nicht das Tiefste erleben, ohne dass man eine Kultur des geistlichen Lebens entwickelt. Wir brauchen das. Wer nicht zu bestimmten Zeiten betet, betet auch nicht zu allgemeinen Zeiten. Wer nicht Zeit investiert, um dieses göttliche Wort zu lesen, und das kostet nun mal Tage, Stunden, Tage, Monate, Jahre, da kann nicht darin gegründet sein. Diese Antworten, die so auf der Oberfläche liegen, sind alle wichtig, hilfreich und nötig, aber sie reichen nicht aus, glaube ich. Sie gehen nicht tief genug. Die tiefste Antwort bekommen wir erst, wenn wir fragen, worin genau sollen wir denn bleiben? Dass wir bleiben sollen, ist klar, aber worin sollen wir bleiben? Was ist dieses In? Ich möchte euch auf eine Tatsache aufmerksam machen, die euch vielleicht schon mal bewusst geworden ist oder auch nicht. Unsere Beziehung zu Jesus wird im Neuen Testament sehr unterschiedlich dargestellt. Teilweise in Bildern, die ein Gegenüber bedeuten. Zum Beispiel, er ist der Meister, der Rabbi, der Lehrer, und wir sind seine Schüler oder Jünger. Das ist ein Gegenüber. Wie in jeder Lehrbeziehung ist es ein Gegenüber. Da ist Jesus, hier sind wir. Das kann durchaus Nähe einschließen, aber es ist ein Gegenüber. Oder das Bild vom Hirten und der Herde. Der Hirte steht der Herde gegenüber. Er geht vor ihr her oder geht zurück und sammelt ein verlorenes Schaf ein. Da ist Jesus und hier ist das Schaf. Selbst wenn er es auf den Arm nimmt, ist es ein Gegenüber. Oder das Bild von dem Herrn, Kyrios, das ist der höchste Titel, den es im Altertum gab. Bei uns ist das etwas verflacht, wenn wir sagen, Herr Neumann, meinen Olaf, dann ist das sein Recht, wenn er 18 ist, kann er darauf bestehen, dass er Herr Neumann ist. Er ist nur etwas grün hinter den Ohren und überhaupt nicht reif, aber er ist einfach Herr Neumann. Wenn er ins Kino geht oder so, mein Herr, können Sie sich ausweisen. Im Altertum war dieser Begriff Kyrios ein Oberbegriff. Er drückte die jeweils höchste Instanz aus. Der Kaiser in Rom, der wurde Kyrios genannt. Das war der oberste Herr des römischen Weltreiches. Yahweh, der Gott Israels im Alten Testament, wird in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments in der Septuaginta mit Kyrios übersetzt. Oder die Griechen sagten, die Götter, das sind die da oben die himmlische Welt bevölkernden Figuren, das waren die Kyrioi. Das heißt politisch, religiös, religionsgeschichtlich, Kyrios hat immer das Höchste bezeichnet, was die alte Welt kannte. Und dieser Titel wird Jesus zugesprochen, du bist der Herr. Wir singen das, wir bekennen das, wir meinen das, wir umschreiben das, wir sagen, Herr heißt für uns die Nummer 1 im Universum, die höchste Instanz, die oberste Autorität. Aber auch da gibt es ein Gegenüber. Dem Kyrios stehen gegenüber die, die ihm folgen. Die Sklaven zum Beispiel. Paulus sagt, dass ein Christ, neben allem, was er auch sonst noch ist, er ist nicht nur ein Sklave Jesu Christi ist, das heißt jemand, der ihm mit Leib und Leben, mit Haut und Haar gehört. So, diese Begriffe, ich könnte wahrscheinlich noch ein paar andere heranziehen, drücken alle ein Gegenüber aus. Das Gegenüber kann Nähe bedeuten, aber es bleibt ein Gegenüber. Wie ist das mit dem Weinstock? Wenn Jesus der Weinstock ist und wir die Reben sind, übrigens weiß jeder, was eine Rebe ist. Ich bin mir da nicht so sicher bei Leuten, die nicht aus Weingegenden kommen. Wisst ihr alle, was eine Rebe ist? Ja, der Weinstock ist ja, hat ja einen nach einiger Zeit verholzten Stamm und diese kleinen grünen Ranken, danke, wer es gesagt, an denen die Trauben dann hängen, das sind die Reben. Und nun kommt eine hochintellektuelle Aufgabe, die lautet, wo hört der Weinstock auf und wo fängt die Rebe an? Bitte? Das sagst du. Also ich hoffe, dass es jetzt nicht zu sophisticated wird. Ich glaube, dass man das einfach genau nicht sagen kann. Auch die Rebe ist der Weinstock. Sie ist an ihn angewachsen. Sie ist Teil des Ganzen. Sie ist nicht mit Tesafilm angeklebt. Das ist genau das Problem. Oder besser gesagt, das ist genau die befreiende Wahrheit. Die Rebe ist Teil des Weinstocks. Da gibt es nicht ein Gegenüber. Die Rebe ist in dem Weinstock, nicht bloß an dem Weinstock. Sie ist organisch mit dem Ganzen verbunden. Der Saft des Weinstocks, also das Leben des Weinstocks, durchströmt sie genauso, wie das Leben des Weinstocks den Stamm durchströmt. Hier gibt es kein Gegenüber, sondern ein Ineinander. Ich nenne das mal etwas gefährlich, das ist eine mystische Beziehung zu Christus. Die Rebe ist Teil des Weinstocks. Der Gläubige ist Teil der Christus-Wirklichkeit, der Jesus-Wirklichkeit. Ich will das noch einmal durch Bilder noch stärker verdeutlichen. Nehmen wir mal an, wir sagen, die Festplatte ist im Computer. Ich hoffe, dass auch diejenigen, die keine Computerfreaks sind, zumindest ahnen, wovon ich jetzt rede. Die Festplatte ist der Datenspeicher im Computer. Die Festplatte ist im Computer, das stimmt, das ist eine korrekte Aussage. Wenn es aber nötig ist und wenn die Festplatte durchgebrannt ist oder wenn sie überfüllt sein sollte, dann kann man sie rausnehmen. Ein geschickter Laie kann das schon, auf jeden Fall der Profi. Dann kann man sie austauschen. Sie ist eingeschraubt, sie ist dort angebracht, sie ist befestigt, aber sie ist nicht organisch mit dem Ganzen verbunden. Deswegen sind technische Vergleiche für die Welt des Glaubens manchmal hilfreich, aber häufig zweitklassig. Deswegen hat Jesus Vergleiche aus dem organischen Leben so sehr bevorzugt. Oder lass mich etwas anderes sagen. Der Ruderer ist in dem Boot. Das ist auch ein In-Sein. Aber der Ruderer könnte auch das Boot wieder verlassen durch einen Schritt, entweder auf den Steg oder einen Schritt ins Wasser. Vielleicht einen verkehrten Schritt, der ist da draußen. Das heißt, das ist eine andere Art von in etwas sein, nämlich dass wir einen Raum betreten. Die Mutter befindet sich in der Küche. Gut, zur Zeit, sie kann mal rausgehen, dann ist sie auf dem Flur. Es gibt viele Formen von In-Sein, aber dieses In-Sein in Christus ist unvergleichlich und kann nur mit solchen Bildern ausgerückt werden, nämlich mit Bildern, die aus dem organischen Bereich kommen. Es gibt ein anderes Bild, das Paulus verwendet, Römer 9 bis 11, in diesem großen Zusammenhang, wo er von dem Ölbaum spricht, in den jemand eingepfropft wird. Das ist auch ein Bild aus dem organischen Bereich. Dann kann man auch nicht mehr unterscheiden, wo hört der Ölbaum auf und wo beginnt dieses aufgefropfte Teil. Und ich möchte so gern, dass ihr das heute Morgen, wenn es vorher noch nicht geschehen ist, tief in eurem Herzen begreift. Das ist eine unglaublich frohmachende, kraftgebende, inspirierende Wirklichkeit, dass wir, so sagt es Jesus, wir hätten uns das selber nicht sagen können, mit ihm nicht bloß durch ein Gegenüber verbunden sind, wo es mal mehr Nähe gibt und mal weniger Nähe. Mal mehr Bewusstsein und mal weniger Bewusstsein. Und dass wir in diesem organischen Zusammenhang mit Jesus stehen, ob wir das spüren oder nicht. Ob wir das fühlen oder nicht. Ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Wenn ich nachts in meinem Bett liege, dann bin ich in meinem Zimmer, wenn ich schlafe, auch wenn ich mir dessen nicht bewusst bin. Und wenn ich in Christus bin, dann bin ich in Christus, auch wenn ich mir stundenweise, tageweise, vielleicht schrecklicherweise, wochenweise oder länger dessen nicht bewusst bin. Es ist ein von Gott geschaffener, organischer Zusammenhang. Ich bin, was ich gerne nenne, die Christuswirklichkeit oder Jesuswirklichkeit. Ich bin einbezogen, eingegliedert, organisch verbunden, sodass sein Leben mein Leben ist, seine Kraft meine Kraft ist, seine Wirklichkeit meine Wirklichkeit. Ich glaube, dass es das Tiefste ist, was das Neue Testament über uns Christen sagt, dass wir in Christus sind. Das hat am allerstärksten Paulus dann entwickelt. Dieser Begriff in Christus ist für die Theologie des Paulus der rote Faden von den frühen Briefen bis zu den späten. Nicht die Rechtfertigungslehre ist die Mitte der paulinischen Theologie, wie viele Exegeten heute noch sagen, besonders wenn sie lutherisch geprägt sind, sondern das in Christus sein. Das ist die eigentliche Mitte der ganzen paulinischen Theologie. Und das meint bei Paulus genau dasselbe wie hier in Johannes 15, nämlich ein eingegliedert, einbezogen sein, eingeschlossen sein in Christus.